Cave News. Der Höhlenplausch. Ohne Schnick. Dafür immer mit einem netten Schnack. Hallo Kurbel.
Ja, hallo Chris.
Es ist ja in den letzten Wochen einiges passiert.
Ja, allerdings.
Es ist ja jetzt unsere 5. Folge und wir haben die ersten 4 Folgen ja an einem Abend aufgenommen. Das war ja erstmal so ein Experiment. Da wussten wir noch nicht, wo der Weg uns hinführt. Die Technik war noch nicht so ausgereift. Wir arbeiten dran. Wir haben da ja auch einiges an Feedback bekommen, auch wirklich von Profis, die uns da unterstützen. Deswegen hoffen wir ja auch, dass wir da deutlich besser werden. Ich glaube, was am meisten Spaß macht, das merken wir gerade, euer Feedback. Also ob es auf Facebook ist, ob es auf Instagram ist oder auf YouTube. Ich weiß nicht, wie du das siehst. Also ich habe da nicht mitgerechnet, dass das so schnell doch so wächst. Und deswegen finde ich, ist das jetzt erstmal ein Punkt hier, Danke zu sagen.
Thank you very much.
Und dann auch mal mit einem neuen, längeren, normalen Podcast-Thema um die Ecke zu kommen.
Ja, natürlich bin ich auch begeistert. Aber vielleicht weisen wir doch mal auf die Mechanismen von Social Media hin. Also, ihr Lieben, wenn ihr uns unterstützen wollt, immer gerne die Videos oder den Podcast mit einem Daumen hoch, einem Herzchen versehen. Folgt uns gerne auf den verschiedenen Kanälen. Das bringt dieses ganze Projekt auf jeden Fall deutlich nach vorne.
Und ich glaube, was ganz, ganz wichtig ist, wenn man uns unterstützen will und nach oben bringen will, und ich glaube, wir müssen uns vor niemandem verstecken, Kurbel, Apple iTunes. Abonniert uns da. Wie gesagt, kostet nichts, aber das ist wohl der Goldstandard unter der Podcast-Bewertung.
Genau, und es geht ja nicht darum, dass wir uns mit diesem Projekt bereichern wollen. Also sollte es irgendwann mal soweit kommen und wir verdienen damit einen Euro, dann würde der natürlich umgehend wieder in das Projekt zurückfließen, in professionellere Technik oder ähnliches.
Wir haben selber gemerkt, wie viel die Technik dann ausmachen kann, um dann auch eine gute Qualität zu erzeugen. Und unsere ursprüngliche Idee haben wir jetzt auch verworfen. Also wir werden nicht einfach drauf losplappern, sondern wir wissen schon vorher, über welches Thema wir reden wollen und wollen dann auch von diesem Thema nicht so abschweifen.
Genau, vom Hundertstel ins Tausendstel.
Sonst hätte ich nicht geschafft, 4 unterschiedliche Folgen aus einem anderthalbstündigen Gespräch zu schneiden. Ja, das ist richtig.
Ja, in dieser besinnlichen Jahreszeit, in der wir uns jetzt befinden.
Nicht nur besinnlich, sondern auch die dunkle Jahreszeit. Das finde ich ganz wichtig.
Da ist natürlich ein Thema ganz groß. Die Familie.
Die Kinder können nicht mehr so lange vor die Tür. Man verbringt doch wieder viel, viel mehr Zeit im Haus.
Genau, heute geht's rund um das Thema Brettspiele.
Wird überhaupt noch viel gespielt heutzutage?
Ja, ich glaube ja. Also zu meiner Zeit wurde ja schon viel gespielt. Und auf der letzten Klassenfahrt, auf der ich war, da wurde tatsächlich dann an unserem Spieleabend auch viel gespielt. Und die Bereitschaft, die Motivation tatsächlich dann sich hinzusetzen und Spiele zu spielen, die war recht hoch, muss ich sagen.
Ich finde das super toll. Also ich finde Gesellschaftsspiele, Brettspiele ganz, ganz wichtig. Auch für Kinder. Möglichst früh daran führen. Man lernt Regeln. Nicht nur die Spielregeln, sondern auch das Warten, bis andere Spieler fertig sind. Einen Würfel weiterzugeben und zu signalisieren, dass der Zug beendet ist und so weiter und so fort.
Genau, das steigert sich dann irgendwann mit der Intensität und Komplexität der Spiele. Dass man auch strategisch lernt zu denken, vorausschauend lernt zu denken.
Was ich ja super finde heutzutage, bevor wir mal auf einzelne Spiele kommen, und ich glaube, wir reden auch mal darüber, wer welche Spiele von uns gerne spielt, was wir vielleicht auch so empfehlen können tatsächlich für alle Altersklassen. Sehr schön finde ich, dass es von vielen Spielen, die es als Erwachsenenversion gibt, inzwischen diese Junior-Versionen gibt, dass du mit Kindern das Spiel dann auch spielen kannst.
Wir haben tatsächlich, ich glaube, auch 3 oder 4 von diesen Junior-Editionen. Und ich muss aber jetzt sagen, mit so alter Eintritt in die erste Klasse haben die sich aber auch alle schon wieder erledigt. Also jetzt kann man durchaus beginnen, die Spiele im Original anfangen.
Okay, können wir nicht.
Naja, es kommt ja auch immer auf das Spiel drauf an.
Da frage ich dich mal, was habt ihr denn so als Junior-Version für Spiele?
Ja, das verrückte Labyrinth.
Gebe ich dir recht. Bei das verrückte Labyrinth, das kann man ab Schuleintritt problemlos die Erwachsenen-Version spielen.
Genau. Make and Break Junior haben wir. Mhm. Und ich finde da einfach, ja, die Sachen, die man da so nachbauen soll mit den Klötzchen, die sind dann auch irgendwann nicht mehr ganz so komplex.
Bin ich auch bei dir?
Ach so, dann, ach, wie heißt das denn noch? Kennst du vielleicht auch, das ist in so einem Kartenspiel in so runden Metallbehältern, wo man immer auf 2 Karten das
Doppel.
Gleiche, genau, Doppel.
Bei Doppel ist es ja so, da geht's ja nur darum, was für Motive drauf sind. Angefangen von Tierfiguren hin dann zu Zahlen oder komplexeren Formen. Aber was ich meine zum Beispiel, wir haben Siedler von Catan als Junior-Version. Und mit Verlaub, ein Siedler von Catan kannst du in der ersten Klasse noch nicht ernsthaft die Erwachsenen-Version spielen.
Nee, da wusste ich zum Beispiel gar nicht, dass es davon auch eine Junior-Version gibt.
Okay, oder wir haben auch ein Monopoly Junior. Hat, glaube ich, den Vorteil, es geht einfach schneller, aber die Grundregeln sind ja erstmal dieselben. Also der Übergang dann zwischen dem Juniorspiel und dem Erwachsenenspiel ist dann noch leichter zu gehen, weil die Spielidee und die Spiellogik hinten dran ja bei beiden Spielen identisch ist.
Genau. Also ein paar Klassiker fehlen mir hier auch noch. Welche Spiele magst du denn überhaupt, Chris? Was sind so deine All-Time-Favorites, die in keinem Spieleschrank fehlen dürfen?
Ja, also für mich gibt es so ein absolutes All-Time-Favorite. Der Siedler von Catan mit diversen Erweiterungen. Ich glaube, ich habe fast alle Erweiterungen. Ich halte Siedler von Catan halt super abwechslungsreich. Es ist nicht immer wieder das Gleiche wie ein Mensch ärgere dich nicht. Also da fehlt mir halt die Taktikkomponente.
Ja, ich habe irgendwo mal gesehen, da hat sich jemand mit dem 3D-Druck quasi so sein eigenes Spielfeld gedruckt und so Halter für die Steinchen und all so ein Tüdelüt. Das sah auch sehr beeindruckend aus, so als Projekt.
Habe ich nicht nur gesehen. Die Gebietsplatten sind auch tatsächlich schon fast alle gedruckt von mir. Ich habe es nur leider ein bisschen nach hinten geschoben, weil andere Projekte anstanden. Aber selber gedruckt dauert zwar Ewigkeiten, aber macht halt auch nochmal richtig Spaß.
Genau, das ist ja auch für alle, die jetzt hier Cave News vielleicht noch nicht so gut kennen. Ne, wenn ihr an 3D-Druck interessiert seid.
Nee.
Aber leck's mir doch am Arsch.
Ja, ich stehe auf Taktikspiele und Spiele, die nicht immer den gleichen Ablauf haben. Deswegen, wir haben die große Carcassonne-Box.
Ja, Carcassonne ist grandios. Ich treffe mich ja auch regelmäßig im Jahr mit zwei Kumpels und dann spielen wir eigentlich auch jedes Mal Carcassonne. Meistens wird der Abend dadurch beendet. Das ist auch so ein Spiel, wo ich sagen muss, ja, das verläuft nie gleich.
Richtig.
Und man muss die ganze Zeit über wachsam bleiben. Darf dann nicht zwischendurch irgendwie die einzelnen Elemente aus dem Auge verlieren.
Ich glaube, wir können tatsächlich nur so Empfehlungen geben aus unserer Sicht. Guckt es euch auf YouTube an. Mache ich immer ganz gerne, auch wenn so Spieleempfehlungen kommen. Wird ja vorgestellt, also wir werden jetzt hier nicht den Erklärkanal machen. Aber sollen wir uns outen, was Carcassonne angeht, Kurbel?
Ja, ich denke, das kann man schon machen.
Also jeder weiß ja, dass wir räumlich äußerst weit getrennt sind und auch nicht zum Carcassonne-Spielen mal kurz treffen kann. Es gibt ja auch eine digitale Version davon, die wir uns zugelegt haben. Und nach jeder Podcast-Aufzeichnung spielen wir ein bis zwei Runden Carcassonne digital gegeneinander.
Genau, und ich muss sagen, das kommt dem Original schon sehr nah. Natürlich ist immer so das Haptische, was so ein bisschen dann fehlt, was in der Hand zu haben, was man dann wirklich auch legt. Kann, aber das ist doch sehr, sehr unterhaltsam.
Ja, ein Vorteil hat es in meinen Augen, dass keiner den anderen beschuldigen kann, er hätte die Karten falsch gemischt. Vielleicht sollten wir kurz sagen, worum es geht bei den ganzen Spielen. Also bei Carcassonne gibt es im Prinzip Kärtchen, die man zieht und baut daraus Wege, Landschaften und Burgen und bekommt dementsprechend Punkte. Und da das durch einen Zufallsgenerator halt erzeugt wird, kann wirklich keiner sagen, du hast geschummelt und die Karte gezogen oder sonst irgendwas, sondern das sind faire Bedingungen, würde ich sagen.
Ja, das stimmt. Ja, auch was das Anlegen angeht, ne, kann natürlich auch keiner falsch anlegen.
Genau, das hilft dann auch und dann gibt's auch keinerlei Diskussionen. Punkte zählen, gibt's auch keinerlei Diskussionen, macht der Computer alles gut. Und ja, hat den Vorteil, kurz WhatsApp schreiben, sagen, hast Lust, eine Runde Carcassonne zu spielen, setz uns an unseren Rechner, 20 Minuten später ist das Spiel rum. Aber die soziale Komponente fehlt, ganz klar, das darf man auch nicht vergessen. Deswegen finde ich so Gesellschaftsspiele auch ganz wichtig. Man trifft sich halt, ne? Es ist ja nicht nur das Spiel als solches, sondern es ist ja das Geklöne dabei und vielleicht was leckeres Essen, was leckeres Trinken. Also das ist ja auch schon ganz, ganz wichtig, das Ganze.
Genau, also die gesellschaftliche Komponente bei Gesellschaftsspielen sollte man nicht außer Acht lassen, dass man da auch eine Truppe zusammen hat, mit der man dann gerne spielt. Ich weiß, bei mir zu Hause früher gab es viel Mensch ärger dich nicht und viel fliegende Mensch ärger dich nicht Bretter und die hab nicht ich geworfen.
Also das wäre bei uns ein absolutes No-Go. Und da sind wir auch, glaube ich, bei dem Thema Regeln lernen. Man kann nicht immer gewinnen und da muss man sich auch lernen zu beherrschen dabei.
Ja. Chris, ich hatte eine sehr lange Phase, mit der ich Risiko gespielt habe. Mhm. Wie sieht's denn bei dir aus mit deinem Risikoskills?
Sehr puristisch. Ich hatte leider nie jemand, der mit mir gerne Risiko gespielt hat. Deswegen habe ich bisher auch noch nicht sehr viel Risiko gespielt in meinem Leben. Ich weiß, worum es geht und habe da tierischen Spaß dran und würde das auch tatsächlich gerne spielen wollen.
Genau, für euch da draußen beim Spiel Risiko geht es darum, die Weltherrschaft an sich zu reißen. Man hat so kleine Figuren, Länder, eine Weltkarte mit den einzelnen Ländern und da muss man versuchen, Schritt für Schritt die Welt zu erobern.
Ja, nochmal kurz zurück. Siedler von Catan, für alle, die es nicht kennen. Man ist auf einer Insel, auf der es unterschiedliche Rohstoffe gibt. Man baut da Siedlungen und Straßen, bekommt dann weitere Rohstoffe, mit denen man bauen kann. kann diese Rohstoffe auch tauschen mit Mitspielern. Je weiter man vorne ist, umso weniger gerne tauschen dann ja die Mitspieler mit einem die Karten, um einen vorwärts zu bringen. Und das geht dann auch nach Punkten. Und ab einer gewissen Punktzahl hat man dann gewonnen.
Ja, das sind ja auch immer die Momente, wo dann auch die Stimmung mal kippen kann am Abend. Wenn dann der eine mit dem anderen irgendwie handelt und tauscht und mit dem vielleicht nicht. Und kann das dann ja auch mal leichter zu kommen, dass auf einmal jemand nicht mehr ganz so viel Spaß an dem Spiel hat.
Die Stimmung kippt bei mir da auch morgens oder mittags. Also das muss nicht nur am Abend sein. Was wir zum Beispiel sehr gerne machen, weil ich das auch von früher kenne, wir legen auch mal sogenannte Spieletage ein, dass wir wirklich von morgens bis abends nur Brettspiele spielen und auf das erste Spiel einigen wir uns und das nächste Spiel darf dann immer der Gewinner aussuchen.
Ja, das ist auch eine faire Regel. Ich suche gerne Spiele aus.
Ja, dann musst du einfach gewinnen, dann darfst du weiter aussuchen. So, ich glaube, das ist für uns beide, ich glaube, wir haben schon mal kurz über Monopoly gesprochen. Ist natürlich auch ein Klassiker, der immer wieder Spaß macht. Und das haben wir auch direkt aus Amerika von der Verwandtschaft geschickt bekommen. Wisconsinopoly. Spielregeln sind im Prinzip gleich, nur dass halt alles, auch die Felder und Straßen, auf Wisconsin bezogen sind. Ich denke mal, in Deutschland gibt es auch Städte-Editionen. Es gibt, glaube ich, auch eine Hamburg-Edition. Eine Mainz-Edition gibt es auf jeden Fall.
Ja, doch. Auf der Klassenfahrt hatten wir die Hamburg-Monopoly-Edition. Das war schon lustig. Da hat man einfach eine Verbindung zu dem Spiel. Gleich dem Weihnachtsmann Bescheid sagen. Gleich auf den Wunschzettel.
Bei uns kommt das Christkind. Da werden wir aber nochmal im Adventskalender drüber sprechen, warum es den Weihnachtsmann und das Christkind gibt. Aber ich kann dir verraten, wir haben uns vom Christkind für dieses Jahr das Spiel des Jahres gewünscht. Nennt sich Cascadia. Ist auch so ein Anlegespiel, wo man Rohstoffe und auch Tiere und irgend sowas bekommt. Diese Spiele des Jahres finde ich eigentlich immer auch der große Anhaltspunkt, um ehrlich zu sein. Nach denen ich dann einiges auswähle und sage, das wäre ein Spiel, was mal von Interesse ist.
Ja, ich glaube, da kann man ein wenig falsch machen. Also früher hatten wir auch mal so, was war das denn da, Café International.
Oh ja, auch ein schönes Spiel.
Und Scotland Yard, die waren ja auch immer alle Spiel des Jahres in ihren Jahrgängen.
Scotland Yard finde ich auch großartiges Spiel. Mr. X gegen Agenten, die durch London jagen. Inzwischen gibt es ja auch alles immer dann mit Virtual Reality, Tablet-Versionen. Finde ich nett, aber diese abgegriffene alte Version, die wir noch haben, hat dann irgendwie noch mehr Charme. Also ich finde so Spiele, die so neu aus und unbespielt aussehen. Das sind wie Bücher, die im Regal stehen, die ungelesen aussehen.
Nee, so ein Spiel, die muss man irgendwann schon ansehen, dass es auch gespielt wurde. Sonst darf es auch wieder gehen.
Genau. Ich glaube, letztes Jahr hat uns das Christkind das Spiel Pictures gebracht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Ist das nicht so ähnlich wie bei Tabu, dass man bestimmte Sachen zeichnet?
Nee. Eigentlich total anders. In der Mitte werden 16 Karten aufgedeckt mit Bildern und jeder hat Bausteine, mit denen er dann dieses Bild darstellen können muss. Also es gibt zum Beispiel zwei Schnürsenkel oder Steine und Stöcke oder Bauklötzchen oder Karten, auf denen was abgebildet ist. Und damit muss man versuchen, dieses Bild darzustellen und die Mitspieler müssen dann raten und wer dann die meisten Punkte hat, hat dann gewonnen. Man kriegt Punkte fürs Erraten, aber natürlich auch fürs Gutbauen.
Ja, das klingt toll.
Ja, eines der letzten Spiele, die wir auch bekommen haben, ist Abracadabrien. Ein Kartenspiel. Haben wir eigentlich nur gekauft, weil es von Marc-Uwe Kling ist. Wir lieben Marc-Uwe Kling. Auch ein sehr lustiges Legespiel mit Karten, in denen man auch gewisse Kartenfolgen erzielen muss, aber auch immer Handkartenreihum weitergegeben werden. Kennst du das Spiel Heimlich und Co.?
Ich habe schon mal gehört, aber bisher noch nicht gespielt.
Da muss ich ja alles erzählen. Also Heimlich und Co. lieben meine Kinder inzwischen. Ist auch ein Spielbrett mit, ich glaube, 13 Feldern. Von 1 bis 10, genau, eine Kirche und ein neutrales Feld, also 12 Felder, ich korrigiere mich. Und das sind alles Agenten. Du bekommst eine Farbe zugewiesen und es kommen zwei Agenten mehr auf das Spielfeld, wie Mitspieler spielen. Und wenn du würfelst, darfst du die Agenten bewegen. Und es gibt einen Tresor, der liegt dann in irgendeinem Haus. Und so wie dieses Haus erreicht wird, bekommt dann jeder Agent die Punkte auf dem Feld, auf dem er gerade steht. Und so muss man natürlich versuchen, zwar seinen Agenten nach vorne zu bringen, aber zu verschleiern, wer man ist, um dann am Ende noch zu gewinnen. Und das ist unserem Jüngsten am Anfang sehr, sehr schwer gefallen. Also nach ungefähr 3 oder 4 Runden wusste ich dann, welche Farbe er hat. Der Große hat dann noch 2 Runden länger gebraucht, um es zu merken. Aber man merkt auch, je mehr sie spielen und je mehr man das erklärt, umso mehr verstehen sie es auch und werden dann taktisch ausgeklügelter.
Ja, das klingt auch sehr spannend. Was bei uns immer wieder auf den Tisch kommt, sind die Story Cubes. Also im Grunde Würfel mit Bildern. Und jeder Spieler erhält reihum dann einen der Würfel. Der erste muss eine Geschichte beginnen mit dem ersten Bild, das er erwürfelt. Und dann wird reihum halt die Geschichte fortgeführt und weitererzählt. Und der letzte dran ist, der muss dann halt das Ende der Geschichte erzählen.
Klingt interessant, kannte ich auch noch nicht.
Da kommen immer wieder sehr interessante Geschichten dabei raus. Und auch da merkt man, wie auch die Erzählfähigkeiten von Mal zu Mal ausgebaut werden und die Geschichten dann auch mit der Zeit mehr an Substanz gewinnen.
Auch, da sind wir auch wieder bei dem Thema. Ihr versucht, die pädagogisch wertvollen Sachen zu machen. Wir wollen einfach nur Spaß haben.
Ja, also Spaß geht ja gar nicht.
Nee.
Was lernt man denn dabei?
Ohne Lernen bringt das gar nichts.
Zucht und Ordnung, sage ich nur. Zucht und Ordnung. Ja, das Spiel, was ich bisher mit den meisten Menschen, also wirklich in einer etwas größeren Gesellschaft gespielt habe, ist das Spiel Werwolf oder Werwölfe vom Düsterwald heißt es, glaube ich, genau. Das ist auch ein Kartenspiel. Für alle, die es nicht kennen, kann man wirklich auch mit großen Gruppen und Schulklassen spielen. Und es gibt halt Karten für Dorfbewohner. Und dann hat man auch immer 1 bis 2 oder je nachdem, wie viele Spieler da sind, auch mal 3 Werwolfkarten und ein paar Sonderkarten. Und es geht dann darum, dass wird immer eine Geschichte erzählt, dass die Nacht hereinbricht, es ist Vollmond, das Dorf schläft ein oder alle Dorfbewohner schlafen ein. Dann müssen alle Spieler die Augen schließen und dann dürfen nur die Werwölfe die Augen wieder öffnen und die müssen dann ohne zu sprechen sich auf ein Opfer einigen aus dem Dorf. Und am nächsten Morgen, wenn die Sonne aufgeht, dann wird halt verraten, welcher Spieler in der Nacht zu Tode gekommen ist. Und dann geht es darum, dass das Dorf halt diskutiert, wer könnte es gewesen sein, wer ist der Werwolf. Und diese Sonderrollen, die dürfen halt so bestimmte Aktionen vollführen. Die dürfen zum Beispiel blinzeln, haben natürlich Pech, wenn sie sich davon erwischen lassen, dann von den Werwölfen. Und es geht dann halt auch darum, zu verschleiern, wenn man selbst der Werwolf ist. Und vielleicht auch Gespräche so zu lenken, dass man irgendwie Unschuldige dann beschuldigt und so weiter. Da kommt eine sehr interessante Dynamik auf.
Klingt interessant, kenne ich auch noch nicht. Aber ich glaube, es macht auch wirklich, wie du sagst, wahrscheinlich in größeren Runden mehr Spaß.
Genau, da kommt dann auch so ein richtiges Dorffeeling auf.
Ja.
Also ich habe das auch schon mit Gruppen von Menschen mit Beeinträchtigungen gespielt. Auch da sind immer sehr lustige Runden entstanden.
Also ich glaube, so ein großes Problem bei Catan war immer, Catan kann man erst ab 3 Personen spielen. Und Risiko glaube ich auch. Es geht zwar zu zweit, aber es ist nicht wirklich...
Ja, es macht einfach keinen Spaß.
Genau. Und als Einzelkind mit alleinerziehender Mutter, wir haben halt sehr, sehr viele Spiele gespielt, die man zu zweit spielen kann, logischerweise. Das ist, glaube ich, den Vorteil, den unsere Kinder haben. Sie haben halt immer noch jemanden da, der dann auch zum Spielen noch da ist. Und wenn man das dann rechtzeitig fördert und fordert auch von seinen Kindern, glaube ich, kann das auch eine ganz, ganz schöne Kindheit und Jugend werden, auch mit so langweiligen Sachen wie Brettspiele und nicht immer nur vom Computer zocken. Meine Kinder spielen ja auch mal Xbox, aber wenn sie die Entscheidung haben, Brettspiel spielen oder Xbox spielen, dann verliert Minecraft tatsächlich gegen ein schönes Brettspiel und das finde ich ganz toll.
Ja, das ist super, wenn das auch so möglich ist. Es gibt ja auch schon viele Kinder, bei denen gelingt dann das Switchen, weil sie es vielleicht auch gar nicht kennen, sondern kennen halt nur das digitale Spielen. Da haben es Brettspiele, glaube ich, wesentlich schwerer.
Ja, aber deswegen kann ich wirklich nur dazu ermuntern, spielt mit euren Kindern. Wenn ihr selber früher gespielt habt, seid geduldig. Guckt nach Spielen für eure Kinder erstmal, dass sie sich überhaupt an dieses Thema Spielen gewöhnen. Also ich glaube, ganz tolle Serie oder Hersteller von Kinderspielen sind die 3 Magier. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Die haben ganz tolle Brettspiele, der verzauberte Turm oder wir haben auch der geheimnisvolle Zaubersee. Relativ einfach, aber nicht zu einfach.
Wir haben zum Beispiel mit Obstgärtchen angefangen, dann zum Obstgarten gewechselt. Da hat man schon mal so Grundregeln und Spielprinzipien langsam angebahnt.
Genau, also fangt mit Kinderspielen an, dass man überhaupt die Systematik von Spielen kennenlernt. Guckt auch, dass die Spiele nicht Ewigkeiten dauern. Also ich glaube, gerade bei kleineren Kindern ist ja auch die Konzentrationsphase nicht so lang und dann kommt der Frust zu groß und zu schnell auf. Da muss man aber schon zum Kindergarten anfangen tatsächlich und man kann sich nicht nur auf den Kindergarten verlassen. Das muss ja zu Hause auch weitergelebt werden. Ich glaube, so das klassische Spiel, weil ich jetzt wahrscheinlich den Namen nicht sage, ist dieses Tempo kleine Schnecke oder so. Anfangen mit Würfeln, auf denen Farben sind. Ich muss halt auch immer gucken, was kann mein Kind schon und muss auch dementsprechend die Spiele auswählen.
Richtig, das hast du auch bei Obstgärtchen, ne? Farbe, welche Farbe gehört zu welcher Obstsorte und so weiter und so fort.
Davon haben wir auch ganz viel. Und ich habe meinen Kindern gesagt, so langsam wird Zeit, dass wir die mal aussortieren. Ich glaube, was noch wichtig ist, versucht Abwechslung reinzubringen in die Spiele. Also mal ein Brettspiel, mal ein Kartenspiel, dass man auch das Mischen lernt. Und ja, finde ich ganz wichtig, bringt es den Kindern bei. Also sie sollen auch Mischen lernen. Und das erste Mischen ist nun mal Karten umgedreht auf den Tisch legen und einfach verwischen miteinander, ja.
Genau, und guckt auch, dass ihr nicht immer nur Wettkampfspiele spielt, wo es darum geht, wer der Sieger ist, sondern ruhig auch gerne kooperative Spiele mit aufnehmt. wo man gemeinsam ans Ziel kommen muss.
Ja, da gebe ich dir auch recht. Da kann ich dir auch ein Spiel empfehlen. Und zwar nennt sich das Andor Junior. Wahrscheinlich gibt es da auch eine Senior-Version von, keine Ahnung. Und zwar spielt man dann auch gemeinsam gegen einen virtuellen Gegner, sage ich mal. Und ja, das Kooperative, ja, entweder gewinnt man zusammen oder man verliert zusammen. Das ist ja auch sowas wie Wer war's?
Ach, lustig. Das ist so ein Rollenspiel, ne?
Ja, so ein bisschen, genau. Legenden von Andor heißt wohl das Erwachsenenspiel, sehe ich gerade. Und da gibt's auch noch Andor Junior.
Das habe ich getestet tatsächlich. War aber nicht das erhoffte Spiel, was ich erwartet habe. Und genau, würde noch mit allen Erweiterungen auch tatsächlich sonst noch zum Verkauf bereitstehen, für alle, die es interessiert. Schreibt gerne eine persönliche Nachricht.
Ja, schreibt mal nicht, ich muss erstmal mit Korbel verhandeln, vielleicht ist das ja was für uns. Nein, meldet euch gerne, ja. Genau, also Andor Junior auch so ein kooperatives, wobei Scotland Yard ja auch ja teilweise kooperativ ist, weil es ja einer gegen alle ist. Mhm. Ist was anderes nochmal wie alle gegen alle.
Zumindest die Agenten müssten sich ja schon absprechen.
Gebe ich dir recht. Nicht nur wie bei Monopoly einen Sieger, der ja auch dann irgendwann alle vernichtet. Es ist ja auch nicht mal so was Knappes oder so. Also wenn ich überlege, bei uns, wenn wir Carcassonne gespielt haben, wir zwei. Ich glaube, das letzte Mal hast du mit 2 Punkten Vorsprung gewonnen. Da fühlt man sich ja auch noch gut bei. Das war dann knapp. Aber bei Monopoly, wenn wir jetzt zu zweit Monopoly spielen würden, hätte einer alles und einer gar nichts. Das tut dann schon weh. Ja, cool. Wir hatten viele Brettspiele. Wie sieht es denn noch mit Kartenspielen aus? Hast du da noch Empfehlungen?
Eigentlich nur die Klassiker. Also sowas wie Uno, Elva raus. Ich finde, das sind so Spiele, die kann man immer mal einstreuen.
Ja, also wir spielen inzwischen mit unseren Kindern Skippo. Das ist ja so eine ähnliche Variante wie Elva raus. Macht viel Spaß. Und da habe ich noch einen super, super Tipp, um euren Kindern das Leben leichter zu machen. Es gibt Kartenhalter. Weiß nicht, ob ihr sowas habt oder hattet.
Nee.
So 2 runde Plastikhälften, in der eine Feder dazwischen ist. Und selbst bei den kleinen Patschepfötchen, die ja noch nicht so viele Karten auf der Hand halten können, die können sich dann einfach reinstecken und halten dann diesen Halter in der Hand.
Ja, das klingt gut.
Also dann kommt auch dieser Frustfaktor nicht auf, wenn man ein Spiel hat, wo man halt mal mehr wie 3 Karten auf der Hand halten muss.
Ja, das ist gut.
Lustiges Spiel von Die drei Magier, das bei uns auch wirklich, also die Karten sind so ausgelutscht, da sieht man, wie viel man gespielt hat. Nennt sich Kakerlakensalat. Sind diverse Karten, auf denen im Prinzip 4 Gemüsesorten abgebildet sind. Man legt der Reihe nach die Karte ab, aber es gibt gewisse Regeln. Also, erste Regel ist, ich muss das sagen, was auf meiner Karte abgebildet ist. Sollte allerdings schon vorher das liegen, dann muss ich was anderes sagen. Also, wenn du eine Tomate hingelegt hast und meine nächste Karte ist eine Tomate, sag ich Paprika. Das fordert halt wirklich das Gehirn, weil du was anderes sagen musst im Laufe des Spiels, wie das, was du siehst.
Ja, aber es ist auch wichtig, dass man da mal so eine Herausforderung hat, wo man wirklich dann nochmal neue Impulse setzt.
Hat schon manchmal Knoten ins Gehirn gemacht. Und so Spiele gibt es in verschiedenen Varianten. Also über unseren Corona-Sommer hat uns das Spiel Katze, Taco, Ziege, Käse, Pizza gebracht. Funktioniert im Prinzip auch nach der Art und Weise. Da sagt man halt nur der Reihe nach immer wieder diese Namen. Und wenn die Karte dann passend zu dem Namen hingelegt wird, muss man draufhauen. Und der Letzte, der draufhaut, bekommt dann den ganzen Kartenstapel, gibt 3 Sonderkarten, bei der man noch lustige Aktionen machen muss, bevor man drauf darf. Teilweise blieb da kein Auge trocken. Manche Missaktionen, allerdings auch aufgrund des steigenden Alkoholpegels in der Nacht, dann herbeigeführt. Aber auch für Erwachsene wirklich ganz, ganz tolles Spiel. Und ohne Alkohol und tagsüber mit den Kindern macht's auch immer wieder Spaß. Bei uns war nur Grundvoraussetzung, oder ist es immer noch, wir spielen es wirklich oft, keine Ringe tragen und Uhren ablegen. Das geht sonst ins Auge.
Ja, ihr Lieben, und wenn ihr noch Spiele habt, die ihr gerne empfehlen wollt, dann lasst es uns gerne wissen. Auf Facebook, Instagram oder YouTube-Kommentaren könnt ihr uns eure Lieblingsspiele gerne mitteilen. Oder auch Spiele, wo ihr sagt, das geht gar nicht. Nie wieder spiele ich dieses Spiel.
Ja, ich glaube, wir können noch mal hinweisen, für die hier unseren Kanal kennen. Wir haben ja noch einen Adventskalender, 24 kleine Geschichten rund um Weihnachten. Erscheint täglich. Hört mal rein. Ich glaube, das ist wirklich so der Quickie am Morgen in der Weihnachtszeit, um unsere Stimmen zu hören.
Ja, und unsere Inhalte natürlich auch.
Ja, natürlich. Also ich glaube, bei uns ist ja gar nicht so viel Bling-Bling, sondern uns geht's ja tatsächlich, Inhalt zu haben und sowas wie bessere Mikros und auch das Schneiden zu verbessern, die Lautstärken und so weiter. Das ist dann ja nur, um es euch angenehmer zu gestalten. Aber eigentlich geht's uns ja darum, Inhalt zu vermitteln und vielleicht auch Anregungen zu geben. Gerade jetzt hier in dem Bereich mit Gesellschaftsspielen und so ist das ja auch ganz nett. dann wünschen wir euch auf jeden Fall einen schönen Tag, schöne Woche. Und ich würde sagen, und jetzt mal vorgreifend, am 27.12. unser Podcast reden wir über das Thema Silvester. Was machen wir an Silvester und was machen wir nicht und Böller ja oder nein? Und da könnt ihr uns vielleicht schon mal gerne im Vorfeld euer Input geben, was ihr davon haltet. Böller ja oder nein an Silvester? Und dann werden wir das schon direkt da mit einbeziehen in unsere Folge. Was hältst du denn davon?
Ja, finde ich super.
Sollten wir vielleicht öfter so machen.
Da meine Silvesterabende immer relativ vorausschaubar sind und ich muss mal sehen, wie viele Worte ich da verlieren kann.
Aber wenn nicht, machen wir das so wie immer. Ich quassel und du wirfst ab und zu mal was ein.
Ja. Yeah.
Dann möchte ich jetzt noch ankündigen, übermorgen gibt's eine Premiere beim Adventskalender. Das war aber der erste Versuch, das werden wir öfter so machen. Wir haben einen Besucher bei uns im Adventskalender, also Podcast auch mal mit einer weiteren Stimme. Und das werden wir im kommenden Jahr auch weiter ausbauen. Also wir werden auch immer wieder Gäste einladen zu bestimmten Themen und uns mit denen dann darüber nett unterhalten. Macht's gut, bis dann, tschüss.
Genau, und damit ihr uns nicht vermissen müsst, hören wir uns ja bis nächsten Montag dann jeden Tag in unserem Adventskalender. Tschüss.
Cave News. Der Höhlenplausch. Ohne Schnick. Dafür immer mit einem netten Schnack.